Hallo Christoph.
Hallo Anaida.
Christoph, sag mal, kannst du dir eigentlich das Ende des Kapitalismus vorstellen?
Ja, das ist jetzt mal eine Einstiegsfrage. Okay, also ich nehme jetzt an, du spielst an auf dieses Zitat. Das lautet, glaube ich, es ist einfacher, sich das Ende der Welt vorzustellen als das Ende des Kapitalismus. Naja, ich würde sagen, wenn ich im Moment so ein bisschen in die Welt hinausschaue, müssen wir uns fast schon Sorgen machen, dass der Kapitalismus sich nicht von selber abschafft, weil alles, was ich im Moment beobachte, läuft darauf hinaus, dass der Kapitalismus tatsächlich seine eigenen Seinsbedingungen gewissermaßen pulverisiert. Und ich glaube, wir haben es im Podcast auch immer wieder so formuliert: Ohne eine gesunde Biosphäre und ohne ein gesundes Klima gibt es eben auch den Kapitalismus nicht mehr. Und das scheint dieser Kapitalismus einfach noch nicht begriffen zu haben. Etwas ernsthafter formuliert, um auf deine Frage zu antworten, Anaida, bin ich sehr davon überzeugt, dass wir, wenn wir verhindern wollen, dass der Kapitalismus sich selber und den ganzen Planeten mit sich in den Abgrund reißt, dass wir dringend über eine Abkehr vom Wachstum sprechen müssen. Und wir müssen ganz konkret darüber sprechen, wie wir wegkommen von einem männlich dominierten Extraktivismus.
Und genau darüber wurde an einer Diskussionsrunde im feministischen Salon Basel diskutiert. Der feministische Salon ist eine Veranstaltungsreihe, die 2017 von Katha Bauer, Caroline Faust, Franka Schad und Franziska Schutzbach gegründet wurde. Der feministische Salon findet einmal im Monat statt, in der Kaserne Basel, und mindestens einmal im Jahr geht es dort aus queer-feministischer Perspektive ums Klima. So auch Anfang April. Und wir von Treibhaus durften das Gespräch als Live-Podcast aufnehmen.
Ja, moderiert hat dieses Gespräch unsere Kollegin Lena Schubert. Als Gesprächspartnerinnen waren Agnes Jetzler und Bea Albermann mit dabei. Agnes Jetzler ist bei Greenpeace Fachexpertin für Change, also für sozioökonomische Transformation. Und Bea Albermann ist Ärztin und forscht zu Planetary Health und Postwachstum, also zur Gesundheit des Planeten und zu Postwachstum.
Zusammen haben sie einerseits darüber gesprochen, warum wir uns vom Wachstum verabschieden müssen, welche ökologischen, feministischen und sozialen Argumente es dafür gibt, anders zu wirtschaften. Andererseits ging es darum, mit welchen konkreten Schritten und Konzepten der Übergang in eine faire und regenerative Wirtschaft möglich ist.
Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Treibhaus, der Klimapodcast.
Mit Anna-Ida Fierz
und Christoph Keller.
Wir haben schon vor einigen Jahren eine Episode zum Zusammenhang zwischen Patriarchat und Klima gemacht, mit dem Titel Die Klimakrise männlich. Das war Episode 31 vor 3 Jahren.
Ja, und Lena hat in dieser Recherche gezeigt, dass Frauen genauso wie People of Color und queere oder auch arme Menschen schlechter gegen die Folgen der Klima- und Biodiversitätskrise abgesichert sind. Thema in dieser Episode war aber auch, dass die Klimakrise auf patriarchale Strukturen zurückgeht. Es gibt dafür sehr viele Belege. 2024, also letztes Jahr, kam dazu erneut eine ausführliche US-amerikanische Studie heraus. Die Studie zeigte ganz klar, dass die Eigenschaften, die in westlichen Gesellschaften mit Maskulinität verknüpft sind, also Dominanz, Stärke, Risikofreudigkeit, diese Eigenschaften gehen einher mit Sorglosigkeit gegenüber der Umwelt und gehen eben auch einher mit massiv erhöhtem Ressourcenverbrauch.
Und das prägt wiederum unsere Wirtschaft, denn in einer patriarchalen, kapitalistischen Gesellschaft zählt nur das, was Gewinn bringt, was produktiv ist, wo neue Waren und Güter entstehen und das BIP steigt, also das Bruttoinlandprodukt. Dagegen haben reproduktive und regenerative Tätigkeiten einen schlechten Stand. Zum Beispiel die Sorge für Ökosysteme, aber auch Care-Arbeit und Pflege. Sie wird oft unterbezahlt, unbezahlt oder erzwungen geleistet, meistens von Flinterpersonen.
Ja, und vielleicht klingt das für euch, liebe HörerInnen, noch etwas theoretisch, aber wie sich die Wachstumslogik ganz konkret auf Alltag, Umwelt und Gesellschaft auswirkt und vor allem, wie sich das umkehren ließe, genau darüber haben die Kolleginnen im feministischen Salon diskutiert, wie ihr gleich hören werdet.
Noch einmal kurz die Teilnehmenden. Das Gespräch wurde von unserer Kollegin Lena Schubert moderiert. Sie ist Kulturwissenschaftlerin und freischaffende Journalistin in Berlin. Auf dem Podium saßen Agnes Jetzler, Expertin für Change Policies bei Greenpeace, und Bea Albermann, Ärztin und Aktivistin für Planetary Health und Postwachstum. Aufgenommen am 8. April im Feministischen Salon in der Kaserne Basel.
Ja, und das Gespräch begann mitten im Leben sozusagen. Denn zuerst wollte unsere Kollegin Lena von Bea Albermann wissen, warum Wachstum eigentlich so schädlich für einen ganz konkreten Bereich ist, nämlich für unser Gesundheitswesen und auch für die Gesundheit.
Das Spannende ist, wir haben ja aktuell dieses Wirtschaftssystem, wo jedes Jahr so 2-3% wachsen muss. Das heißt zum Beispiel auch in einem Gesundheitssystem müssen wir jedes Jahr 2-3% wachsen. Also Krankenhäuser müssen mehr und mehr Patientinnen behandeln oder die gleichen Patientinnen häufiger behandeln. Ansonsten schreiben sie rote Zahlen. Und das ist so, so funktioniert das, oder? Das ist ja eigentlich, wenn man sich das mal vorstellt, dann sollte doch eigentlich das Ziel von unserem Gesundheitssystem hier in der Schweiz sein, wir machen die Leute gesünder, dass sie weniger kommen müssen. Aber eigentlich ist das Ziel von einem Gesundheitssystem eben in diesem Wirtschaftssystem zu wachsen. Das heißt, es gibt keinen finanziellen Anreiz, dass die Bevölkerung gesünder wird, sondern eigentlich nur einen finanziellen Anreiz zum entweder mehr Leute behandeln oder die gleichen Leute noch mehr behandeln und noch mehr Eingriffe zu machen. Und das sieht man auch in unserem Budget. Wir haben das teuerste Gesundheitssystem von Europa, das zweiteuerste der Welt. Das heißt, wir geben von unserem ganzen Budget, was wir in der Schweiz ausgeben, geben wir wahnsinnig 4%, so 12-13% für das Gesundheitssystem aus. Und für diesen ganzen Geld, das sind wahnsinnig viele Milliarden Franken, werden nur 2% eigentlich für Prävention und Gesundheitsförderung ausgegeben. Und das sind da diese Bereiche, wo eigentlich Sorge, Fürsorge im Zentrum steht und die auch total eng mit dem Klima zusammenhängen, oder? Weil wenn wir daran denken, was macht die Leute gesünder, dann ist das Bewegung. Also zum Beispiel Fahrradfahren, Laufen und nicht mit dem Auto irgendwo hinzufahren. Dann ist das gesund Essen, nicht einfach Takeaway, schnell was zu essen, sondern irgendwie gesund zu essen, mit anderen Leuten zusammen zu kochen, regional zu essen. Dann ist es auch Stressreduktion, mehr Schlaf, also Sachen, die dann direkt zusammenhängen mit Arbeitszeitreduktion. Eigentlich arbeiten wir alle viel zu viel, sitzen viel zu viel. Also man sagt, Sitzen ist dieses neue Rauchen, dass wir alle 8 Stunden am Tag sitzen, ist eigentlich eine Krise für die öffentliche Gesundheit. Und dadurch, dass eben wir in diesem Wirtschaftssystem auf diesem unendlichen Wachstum basieren. Und wenn ich als Ärztin unendliches Wachstum höre, dann denke ich erstmal an Krebs, oder? So im Körper ist das Einzige, was so unendlich wachsen kann. Und eben unser Körper, der hat Grenzen und auch unser Planet hat Grenzen. Agnes hat vorhin schon diese 9 planetaren Grenzen erwähnt. Für diejenigen, die es nicht kennen, das ist wie so, Klima ist da eine von diesen Grenzen, wo wir gerade absolut im roten Bereich sind. Das wurde 2009 in Stockholm entwickelt, dieses Modell von, okay, wir haben diese limitierten Ressourcen und wir müssen da jetzt rausfinden, wie kriegen wir das hin, dass die Menschheit im sicheren Bereich bleiben kann und wo können wir solche Kipppunkte auslösen. Und da ist eben nicht nur Klima dabei, sondern auch die Biodiversität, also die Artenvielfalt, weil das brauchen wir, um unsere Ernährung weiter vielfältig zu bekommen. Da ist auch die Versauerung der Ozeane drin. Oder die Böden, dass man da weiter Sachen wachsen kann. Also so verschiedene Grenzen, auch Luftverschmutzung, solche Sachen. Und da sind wir bei 6 von 9 Grenzen schon im roten Bereich. Und das heißt, dass wir eigentlich unser Wirtschaftssystem ja jetzt wieder innerhalb dieser Grenzen zurückführen müssen und eben bestimmte Sachen, bestimmte Sektoren, die dazu führen, dass wir zum Beispiel beim Klima im roten Bereich sind, also die ganzen fossilen Energien, dass wir die eigentlich schrumpfen müssen und einfach gewisse Sachen wirklich abschaffen müssen, damit wir da wieder hinkommen. Und andere Sachen, die müssen wachsen. Und zum Beispiel Jason Hickel hat in der Studie zeigen können, dass wenn wir bestimmte Bereiche wachsen, also Bildung, Zugang zu Gesundheitssystemen, dann kommen wir da eher hin. Und gewisse Bereiche muss man ganz klar abschaffen. Zum Beispiel Privatjets sind einfach nicht zukunftstauglich. Die kann man ganz klar abschaffen.
Da sind wir schon bei den Lösungsstrategien. ich würde gerne nochmal konkreter darüber sprechen, warum Umweltschutz so schwer ist in der kapitalistischen Welt. Du hast das ja jetzt schon angedeutet, aber vielleicht, Agnes, kannst du da auch noch mal ein bisschen was ergänzen. Also man könnte ja auch einfach mal ganz provokant die Frage stellen, warum ist Wirtschaft denn ein Greenpeace-Thema?
Danke vielmals. Das versuchen wir der Wirtschaftsszene auch immer wieder zu erklären, wieso wir dann jetzt da mitmischen wollen. Ich glaube, ein grundsätzliches Problem, das wir haben, ist, das haben wir historisch immer wieder gesehen, es gibt Raum, um über Umwelt zu sprechen und auch um über Umverteilung zu sprechen, solange die Wachstumszahlen gut aussehen. Das ist aber eine Bedingung, die erfüllt sein muss, damit in der Wirtschaft und ohne massiven Widerstand von den Wirtschaftslobbys, immer noch mit massiven Widerstand, aber weniger intens, dass es da Raum gibt, um über Umweltthemen und auch gesellschaftliche Gleichstellung zu sprechen. Sobald aber die Wachstumszahlen ein bisschen weniger gut aussehen, und das sehen wir jetzt gerade sehr, sehr stark mit der großen Angst mit den Zöllen von Trump, dann werden alle anderen Anliegen geopfert. Das heißt, alles andere muss ich hinten anstellen, damit es der Wirtschaft wieder gut gehen kann. Ich vergesse gerade, von wem das war, aber es ist ein Konzept der aufopfernden Gesellschaft, also dass man die Gesellschaft der Wirtschaft opfert. Und damit sehen wir schon die Schwierigkeit, die wir haben, nämlich in unserem heutigen System ist die Handhabung so, dass wir da sind, damit es der Wirtschaft gut geht und nicht umgekehrt. Wir alle werden als Individuen gesehen, die geopfert werden können, damit die Wachstumszahlen richtig sind. Und das ist auch das, was sich eins zu eins spiegelt in dem Umgang mit der Umwelt. Da muss ich einen kleinen Exkurs machen, auch einen Exkurs zur feministischen Geschichte. Für die längste Zeit der Menschheit, der Existenz der Menschheit auf dem Planeten, war klar, dass wir ein Teil des Lebens auf der Welt sind, oder? Wir sind eingebunden. Wenn wir von Ökosystemen sprechen, dann sind wir Teil davon. Und für die Tiere macht es keinen Unterschied, ob wir uns als Menschen sehen. Tiere unter Tieren sind Tiere. Ich frage mich deswegen immer, wenn eine Katze einem Hund begegnet und einem Menschen, denkt die dann, oh, schau mal, andere Tiere, und ein Mensch, nee, die denkt, oh, schau mal, das Zeugs, das lebt. In der Zeit der Aufklärung hat sich das aber geändert und es kam diese Unterscheidung auf zwischen Mensch und Natur oder sehr viel spezifischer zwischen weißem Mann und Natur. Und der weiße Mann hat sich abgesondert aus der Natur und gedacht, ich bin da was anderes, ich bin irgendwie Gott gegeben und besser und spannender und ich kann Entscheidungen fällen und alles andere, das heißt auch Frauen und das heißt auch People of Color, das wurde bei der Natur gesehen. Und einen historischen Fehler, den wir begangen haben, ist, dass wir versucht haben, zum weißen Mann zu kommen, anstatt den weißen Mann zurück in die Natur zu holen. Und das ist etwas, was wir bis heute fundamental in unserem Wirtschaftssystem sehen, dass immer dieser Glaube weitergeführt wird, wir wären außerhalb der Ökosysteme und wir könnten irgendwie überleben, obwohl, sobald wir den Kühlschrank öffnen, alles, was darin ist, lebt. Alles, was wir essen, lebt oder kommt von lebendigen Dingen. Die Wände hier rundherum, das ist alles aus lebendigem Material erarbeitet. Das ist Holz, das ist in diesem Fall hier jetzt Leder. Da gibt es einfach so viele verschiedene Dinge, die unser Leben reproduzieren. Und da sehen wir jetzt auch eine Tatsache, dass wir heute ein Wirtschaftssystem haben und eine Wirtschaftswissenschaft, die dieses Wissen nachhaltig ignoriert und aktiv sich daran tut, das Wissen rauszuhalten. Das Wissen, dass wir Teil vom Ökosystem sind. Und deswegen heutzutage wachstumsbasiertes Wirtschaftssystem, Staaten, die sich ausrichten darauf, dass wir Wachstum brauchen, ansonsten brechen unsere Kreditratings ein. Wenn die Schweiz jetzt nicht mehr wachsen würde, dann wären wir plötzlich international nicht mehr als kreditwürdig gesehen und unsere Staatsfinanzen würden zusammenklappen. Also die Abhängigkeit ist real. Die Abhängigkeit ist tatsächlich geschaffen, aber sie ist halt geschaffen worden, basierend auf der Annahme, dass wir kein Teil des Ökosystems wären. Und deswegen ist es fundamental wichtig, da den Link wieder herzustellen, von diesem Wachstumsorientierung wegzukommen und an einem Wirtschaftssystem zu arbeiten, das für uns da ist. Dass dem Leben dient, weil was sonst soll Wirtschaften sein, wenn es nicht darum geht, dass es uns damit gut geht?
Und vielleicht gerade zum Ergänzen, diese Binaritäten, die du erwähnt hast, das war ja nicht nur weißer Cis-Mann versus Natur, sondern es war auch Slave versus Master, also auch diese Rassenkomponente. Es war auch Ratio versus Emotio, also die Logik. Man hat während der Aufklärung probiert, alles zu analysieren und eben das Emotionale auch sehr ins Weibliche abgewertet und abgetan und eben gesagt, das hat nicht den gleichen Stellenwert. Und drum gibt es ja auch diese ganzen Aufrufe, dass man sagt, man möchte auch das Politische wieder emotionaler machen und möchte diese Emotionen sowohl auch in die Wissenschaft bringen. Und das Spannende ist, wir sitzen hier jetzt in Zentraleuropa und wir haben uns den Leuten erklärt, so, aha, ja, eure Gesundheit, wir müssen auch nicht das Klima retten, sondern wir müssen uns retten, wir müssen das Überleben von uns Menschen retten, wir müssen nicht die Wirtschaft retten, sondern es geht tatsächlich fundamental um unser Überleben. Und ganz vielen Menschen auf der Welt muss man das gar nicht erst erklären, oder? Dass das gar nicht so wir versus unsere Umwelt ist, sondern oder zum Beispiel, dass man sagt, ja, jetzt denkt doch mal an eure Enkelkinder oder an die künftigen Generationen. Das ist auch diese Binarität von, ja, ich bin jetzt halt im Jetzt versus die künftigen Generationen oder die Vergangenheit mitzudenken. Da gibt's Menschen, die ein ganz anderes Zeitverständnis haben, wo das alles miteinander verbunden ist. Da gibt's dieses 7-Generationen-Prinzip von indigenen Völkern, die sagen, alle meine Handlungen jetzt, da denke ich die nächsten 7 Generationen mit und ich muss mich so verhalten, dass auch die 7 Generationen sich genau gleich verhalten könnten. Und das ist ja, wenn man sich das mal überlegt, von wo das Wort Wirtschaft kommt, eben Aristoteles Oikonomia, dann heißt das Haushalten. Das ist eigentlich gar nichts anderes, dass ich jetzt so mit dem, was ich habe, so haushalte, dass auch noch die nächsten 7 Generationen genau gleich mit diesen Sachen haushalten können, ohne dass ich jetzt diese Sachen verbrauche. Und das finde ich mega spannend, weil wir häufig so in diesem Jetzt-Pfad sind, ohne die Vergangenheit mitzudenken oder die Zukunft mitzudenken. Genau.
Genau, und um noch einen letzten Anschluss zu machen, ich finde da eben auch ganz spannend, wie wir sehen schon ganz viele Themen, die in der feministischen Theorie extrem zentral sind, eben so diese Hierarchisierung zwischen Ratio und Emotio zum Beispiel. Das alles ist 1:1 auch, oder ja, größtenteils 1:1 übertragbar auch auf unsere Mensch-Natur-Beziehung oder eben menschliche Natur, nicht-menschliche Natur-Beziehung. Und da seht ihr auch schon wieder, auch wie bei queer-feministischen Themen, die Sprache ist ein zentraler Ort der Arbeit, wo es sehr, sehr viel Reflexion braucht und auch nicht einfach ist, von dieser Dichotomie sprachlich wegzukommen und wo wir auch die Arbeit noch kaum begonnen haben, das zu tun.
Ich finde das spannend, was ihr beide auch gerade angesprochen habt, nämlich diese globalen Ungleichheiten und diese Machtgefälle, und die prägen ja tatsächlich auch den Ansatz, den wir in ökologischen Strategien sehen. Also wir sehen, dass ein Großteil der Klimafinanzierung oder der Finanzierung von Umweltmaßnahmen an weiße Männer geht tatsächlich, weil die oft diejenigen sind, die dann die Startups leiten, die dann irgendwie Solar Engineering oder irgendwelche anderen technischen Ansätze an die Klimakrise haben. Und so Bereiche wie Anpassungsstrategien oder Community-Fürsorge oder so bekommen oft nicht so viel Geld. Ich finde, das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie marktwirtschaftlicher Klimaschutz versagt. Und ich würde euch beide aber gerne auch nochmal konkret ansprechen auf dieses Versprechen vom grünen Wachstum. Weil wir sehen ja gerade ganz viel Politik, die darauf setzt, dass wir sozusagen das Klima, den Planeten, die Umwelt sichern können und gleichzeitig weiter wachsen können, wenn wir Energie- und Ressourcenverbrauch entkoppeln von Wirtschaftswachstum. Was sagt ihr dazu?
Ja, das grüne Wachstum. Wouldn't it be nice? Wouldn't it be really, really nice? Es wäre so angenehm, wenn das möglich wäre. Für den Status quo, nicht für uns notwendigerweise. Es gibt auch sehr, sehr regelmäßig Schlagzeilen darüber, dass grünes Wachstum gerade stattfindet. Vielleicht, was man sagen muss beim grünen Wachstum, was ist das Grün daran? Die Vorstellung ist, dass die Wachstumskurve weiter hochgehen kann, dass aber gleichzeitig der Ressourcenverbrauch runtergeht. Das wäre die Vorstellung, ne? Dass die Wirtschaft wachsen könnte und gleichzeitig die Umwelt entlastet werden könnte. Und das Auseinandergehen dieser zwei Kurven, das nennt man Entkoppelung. Und von solcher Entkoppelung wird immer wieder gesprochen. Das gab es beispielsweise in China, als China größtenteils von Kohle auf Gas umgestiegen ist. Da hat man gesehen, oh, Wirtschaft wächst weiter, Emissionen gehen aber runter. Jetzt, was ist das Problem? Das war der Ressourcenverbrauch, die Emissionen sind vorübergehend gesunken, bis das Wirtschaftswachstum wieder aufgeholt hat und dann trotzdem der Gasverbrauch insgesamt weiter gewachsen ist. Das heißt, es war rein eine Korrekturmaßnahme, weil zuvor eine weniger effiziente Energiequelle genutzt wurde und dann zu einer effizienteren gewechselt wurde. Das bedeutet, wenn von Entkoppelung die Rede ist, dann muss sie erstens, sie muss dauerhaft sein. Also der Entkoppelungstrend, der muss weitergehen, der darf nicht zeitlich begrenzt sein. Zweitens muss man schauen, ob die Entkoppelung global stattfindet. Die Schweiz behauptet immer wieder, wir hätten eine Entkoppelung von Wirtschaftswachstum und von Emissionen. Tatsächlich sehen wir aber, dass ganz viel einfach ins Ausland verlagert wird. Das heißt, wir haben eine Globalisierung, wir haben eine Umverteilung, wo dass die Emissionen stattfinden. Und wenn man jetzt den Fußabdruck anschaut mit den ganzen Handelsimporten, dann ist bei der Schweiz auf die planetaren Grenzen gesehen überhaupt keine Entkopplung zu sehen. Im Gegenteil, die Belastung der planetaren Grenzen nimmt tendenziell zu. Das heißt, wir arbeiten weiterhin auf eine unsicherere Zukunft hin, nicht auf eine sicherere. Das waren jetzt zwei. Im Ganzen gibt es 5 bis 6 solche Faktoren, die man checken muss, um zu schauen, ob tatsächlich eine lange, dauerhafte und vor allem genug schnelle Entkoppelung stattfindet, damit es auch zur Stabilisierung des Erdsystems reicht. Und bisher in Studien, die über 660 bekannte Studien nochmal quergecheckt haben, gibt es kein einziges Indiz dafür, dass es je so etwas gegeben hätte. Und damit kommen wir zum Fazit, grünes Wachstum ist nicht vorstellbar. Und um noch ein sehr viel konkreteres Beispiel zu nennen, wenn wir eine Wirtschaft haben, die wachsen soll, wenn wir Unternehmen haben, die im Wettbewerb zueinander stehen müssen, um weiter existieren zu können, wenn dann die Produktion von einem Gegenstand weniger Ressourcen braucht, dann kann der billiger angeboten werden. Dann kann ich ja 2 davon verkaufen. Das heißt, sobald es irgendwo eine Einsparung gibt, dann wird es wiederum um das Wachstumsinteresse korrigiert. Also dann ist es buy one, get one free, anstelle, dass wir insgesamt weniger konsumieren. Umgekehrt, wenn wir weniger konsumieren, dann hätten wir rückgängiges Wachstum und dann kämen wir wieder in eine Wirtschaftskrise. Deswegen ist da gar kein Interesse da, dass wir weniger konsumieren. Ja. Ich lasse dich ergänzen, sorry.
Genau, du hast schon gesagt, grünes Wachstum, das ist wie in dem Sinne nicht möglich, wenn wir ein Interesse daran haben, unsere Lebensgrundlagen zu erhalten. Das ist wissenschaftlich sehr gut erwiesen. Diesen Rebound-Effekt, den du genannt hast von, ja, jetzt gibt's eine coole Alternative, irgendwie Teslas, die E-Autos, die irgendwie vor 5 Jahren, glaube ich, noch viele Menschen sich damit gerühmt haben, dass sie jetzt ein E-Auto fahren. Jetzt ist, glaube ich, nicht mehr ganz so viel Stolz dahinter. Ich finde, das ist so ein super schönes Beispiel für dieses grüne Wachstum. Ich habe am Europa-Forum gesprochen, das ist so quasi das WEF, also das World Economic Forum, aber für Europa. Und dann kam ein Verwaltungsrat von einer Schweizer Waffenindustrie, kam mir nach meinem Vortrag gratulieren und hat gesagt, ja, ich finde es schon auch wichtig mit dem Klima. Klar, wir sind da schon lange dabei mit der Nachhaltigkeit. Ich meine, ich an meinem Haus da am Zugersee, ich habe auch schon 3 Teslas und ich lade die mit meinen Solarzellen auf, die ich da auf dem Dach habe. Und es ist für mich so dieses wunderbare Beispiel für, der hat das auch echt aufrichtig gemeint, ne? Der war echt so, nee, ich mach das jetzt, ich fahre mein E-Auto. Und das ist so dieses Mindset von, wir leben halt in einer Welt, wo 1%, nämlich das reichste Prozent von unserer Bevölkerung, gleich viel Emissionen hat wie 5 Milliarden Menschen. Wir müssen ja gar nicht die Welt ändern. Wir müssen vor allem da die reichsten 1 bis 10% angehen, die halt in diesem Green Consumerism, also jetzt cool, jetzt können wir uns Bambuszahnbürsten kaufen und alle haben 15.000 Jute-Taschen zu Hause, weil es das coole neue Werbegadget ist, Jute-Taschen zu machen, damit man keine Plastiksäcke mehr hat. Und das ist klar, das ist dieses, wir können nicht einfach nur Netto-Null sein. Netto-Null dachten wir vielleicht 2019, yay, wir machen jetzt Netto-Null-Schweiz, wir sind alle 2050 Netto-Null. So geht es nicht. Wir können nicht unilateral denken, sondern wir wohnen in einem mega komplexen Gewebe von Natur. Und das ist dieser grüne Extraktivismus. Oder wenn wir uns jetzt alle, wenn wir weiter so konsumieren möchten, alle sich Solarzellen aufs Dach machten, alle beim Individualverkehr bleiben und jetzt keinen Verbrennermotor mehr haben, sondern halt ein E-Auto, dann gibt es weiter mega Umweltverschmutzung, weil wir Minen in Chile haben, an anderen Orten haben, wo Leute und Menschen und Natur ausgebeutet werden, damit wir weiterhin Individualverkehr haben können und eben keine Mobilitätswende, die heißt, wir machen öffentlichen Verkehr für alle zugänglich. Und drum muss man da gar nicht drüber diskutieren, weil es gibt wissenschaftlich keine Grundlage, dass diese Entkopplung stattfinden kann aktuell. Wir haben auch keine Zeit mehr, da gibt's richtig viele Studien dazu, dass wir da keine Zeit mehr haben. Und drum ist es so spannend, drüber zu sprechen, ja, und wie kommen wir da jetzt hin, dass wir diese großen Verschmutzer, diese 36 Firmen, die für 70% der ganzen Emissionen zuständig sind, das sind gar nicht so viele, die wir da angemessen, wie kriegen wir das jetzt hin, dass wir da wegkommen? Und das sind einfach bestimmte Sektoren, extraktivistische Sektoren, fossile Sektoren, wo wir ganz klar raus müssen. Und wo aber Verzicht wird häufig so als Unwort gesagt und so, als ob man irgendwie so, ja, wir müssen halt darauf verzichten, jeden Tag Fleisch zu essen, oder wir müssen darauf verzichten, immer überall hinzufliegen. Und ich finde es viel spannender, darüber zu sprechen, über was wir gerade auch verzichten im Status quo. Wir verzichten auf mega viel Freizeit, auf irgendwie schöne Gemeinschaften. Wir sind in einer mega individualisierten Gemeinschaft. Wir in den Städten verzichten wir darauf, dass die Straßen für Menschen gemacht sind. Unsere ganzen Städte sind für Autos gemacht, oder? Und die kleine Kinder, Fahrradfahrende Menschen, auch alte Menschen, die haben zum Teil Angst, über solche Straßen zu gehen, weil die Ampeln viel zu schnell geschalten sind, weil wir in einem Petrokapitalismus wohnen, wo das Auto im Zentrum steht und nicht wir oder die Fürsorge füreinander. Und darum, glaube ich, macht das so richtig Zukunftslust, wenn man drüber nachdenkt, ja, was bringt es denn auch, wenn wir gewisse Sektoren, wenn wir gewisse Sachen loslassen, zu was können wir dann auch ja sagen?
Ich würde auch nochmal anfügen an diese Frage von, ist grünes Wachstum, also es ist eine Fiktion, aber wenn es möglich wäre, wäre es wirklich wünschenswert. Und ich glaube, Stichwort Verzicht, es gibt ja sehr viele Menschen, die real schon sehr viel verzichten müssen in unseren Gesellschaften. Stichwort Ungleichheit, Stichwort Superreichtum. Und wir sehen einfach aktuell, zumindest im deutschen Kontext, den ich noch ein bisschen aktiver verfolge, dass Klimaschutzmaßnahmen vom ärmeren Teil der Bevölkerung einfach als Bedrohung wahrgenommen wird. Und zum Beispiel, wenn Lebensmittel teurer werden, weil sie anständig herzustellen, einfach mehr Arbeitskraft erfordert, Menschen das als finanzielle Belastung erleben. Und jede Form von Ausgleichsmechanismen, wie zum Beispiel in Deutschland wurde mal ein Klimageld diskutiert, ich glaube in der Schweiz auch, fehlen, also zumindest in Deutschland. Und das führt halt zu diesen Feindbildern und zu diesen Konfliktlinien, die wir jetzt gerade haben, dass Transformation als Bedrohung, als Problem wahrgenommen wird und dann im schlimmsten Fall rechte bis faschistische Parteien gewählt werden. Und ich finde, mich führt das auf jeden Fall auch zu der Frage, ob Wachstumsfixierung im aktuellen Zustand auch nicht grundlegend ein Problem für die Demokratie ist. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen eine rhetorische Frage, aber vielleicht wollt ihr trotzdem was darauf sagen.
Ja, vor ein paar Wochen ist eine Polarisierungsstudie rausgekommen, die gezeigt hat, welche Themen polarisieren in der Schweiz. Und da wurden verschiedene Kategorien abgefragt, Mann, Frau, die verschiedenen Religionen, Christen, Jüdin, Muslimin. Und der Begriff, der am meisten polarisiert und Ablehnung von allen, die Menschen mussten auch angeben, welche Partei sie am sympathischsten finden. Und über alle Parteien hinweg hat am wenigsten Sympathie der Begriff KlimaaktivistIn. Das heißt, das ist sogar noch vor Corona-MaßnahmengegnerInnen. Ne? Also das muss man sich mal vorstellen, dass dieser Begriff so, außer von der Grünen Partei, aber alle anderen Parteien waren wirklich negativ assoziiert mit dem Begriff KlimaaktivistIn. Sogar schlimmer als, also so, SVP ist natürlich, war mega, alle Leute, die SVP sympathisch fanden, fanden Asylsuchende nicht so gut, aber fanden Klimaaktivistin noch schlimmer als Asylsuchende. Und du hast es eingangs gesagt, so, ja, wir sind ja in diesen Zeiten, in denen diese Gerechtigkeitsbewegungen auch so strugglen, und irgendwie in den Schlagzeilen kann man immer lesen, ja, Klimabewegung tot, irgendwie. Und das ist, finde ich mega spannend, auch aus irgendwie der medizinischen Perspektive, weil erstmal ist es total normal, weil unser Gehirn ist ja ein mega guter Klimaleugner. Irgendwie, das ist ja erstmal, ist es ja ein total normaler, gesunder Mechanismus auch von unserem Gehirn, dass wir nicht den ganzen Weltschmerz, dass wir alle Genozide und alle Kriege und alle Ungerechtigkeiten mit jeder Sekunde mit uns jetzt tragen. Also jetzt hier in diesem Moment gleichzeitig spüren, sondern dass wir so uns da auch kognitiv von distanzieren können. Das ist ja erstmal ein Schutzmechanismus. Und drum ist es spannend, wie kriegen wir das hin, da auch immer wieder so uns eingezugestehen, ja, unser Gehirn möchte das gar nicht alles wahrhaben und gleichzeitig verlieren wir gerade aber unsere Existenzgrundlage in einem rasanten Tempo. Und wie kriegen wir das jetzt hin? Und in unserem jetzigen System zeigt einem ja auch gar nichts, dass wir eigentlich so eine grundlegende Transformation brauchen. Ja. Weil über Wachstum nicht so gesprochen wird. Also so, wenn ich dran denke, während Corona ist man auf einen öffentlichen Platz gegangen, man ist in jeden Laden gegangen und da hing überall so ein Schild von wegen so, bleiben Sie zu Hause und diese Maßnahmen, das war mega omnipräsent und in den Medien, wenn wir die sozialen Medien aufgemacht haben, da wurde so kommuniziert, als ob es jetzt gerade echt um was geht. Und das wird ja nicht gemacht mit Klima oder mit diesem, hey, wir müssen, das ist ja nicht überall so, hey, ihr müsst die Superreichen enteignen, ansonsten machen die da unseren Planeten kaputt mit ihrem Konsum. Das ist ja gar nicht so sichtbar, sondern wir sind immer noch in dieser Gesellschaft, wo die Mehrheit der Gesellschaft glaubt, sie sind Mittelschicht. Sogar die reichsten Leute glauben, sie sind Mittelschicht und auch die ärmsten Leute glauben, sie sind Mittelschicht und denken gar nicht, dass sie so arm sind und dann eigentlich am Existenzlimit sind, sondern alle denken so, oh ja, ich bin Mittelschicht und wenn ich ein bisschen mehr arbeite und mir ein bisschen mehr Mühe gebe, dann schaffe ich den sozialen Aufstieg auch noch. Und das sind diese Narrative, oder? Ich meine, wir sind ja alle, denke ich, noch damit aufgewachsen, dass man dachte, wow, Roadtrip, das ist so ein Symbol von Freiheit, weil jeden Film, den man gesehen hat, da war ein Roadtrip drin und das ist dann der Grund, warum jetzt Menschen in meinem Umfeld sich anfangen, VW-Büsli zu kaufen und damit naturnahe Ferien zu machen und irgendwie ihre Gehirne mega gut ausblenden können, dass ja ihre naturnahen Ferien mit einem Bus die Natur per se zerstören erstmal. Und das wird einem ja so vorgelebt und wir haben gar nicht diese Narrative. Wo waren die Hollywood-Filme, die uns gezeigt haben, dass so ein Interrail oder eine Fahrradtour oder einfach eine Wanderung richtig cool sind und richtig Spaß machen können? Ich habe die nicht gesehen. Und das ist eine Frage von die Nikolai Schulz und Brüner Latour, das sind zwei Soziologen, auch gesagt haben, dass wir diesen großen Wandel auch erst schaffen, wenn wir dann Kulturwandel reinbringen und dass wir es gar nicht schaffen, nur über Wissenschaft zu kommunizieren und zu sagen, eben hier Biodiversitätsbericht und Klimabericht, sondern dass wir da wirklich einen großen Kulturwandel brauchen, wo ich glaube, die feministische Bewegung voraus ist als größte soziale Bewegung der Schweiz und wirklich das geschafft hat, so Feminismus ein bisschen in zu machen. Ich meine, jetzt sieht man sogar irgendwie im H&M und Zara so Feminism, das ist dann auch wieder so kooptet oder von jetzt kauft euch coole feministische Gadgets, damit ihr so ausseht. Und drum ist es so wichtig, sich darum zu verankern von, okay, wir schaffen einen Kulturwandel, wo wir tatsächlich die Sachen zelebrieren können, die wir mehr wollen und ganz klar auch dazu stehen, was wollen wir weniger, weil es einfach nicht zukunftstauglich ist.
Ich würde ganz gerne, ganz gerne klatschen. da auch nochmal anschließen, wie denn jetzt das Wirtschaftssystem, das wir haben, mit dem gegenwärtigen Rechtsrutsch zusammenhängt. Und das eine, was wir sehen, ist, dass eben die Wachstumszahlen, von denen sich unsere Staaten und auch unsere Sozialversicherungen abhängig gemacht haben, die gehen seit Jahrzehnten nicht mehr sind nicht mehr gleich hoch, wie die Prognosen sie gerne hätten. Und das heißt, wir sehen hier die Wirtschaft eigentlich in einer Akkumulationskrise. Also die erwartete Akkumulation trifft nicht ein. Also die Returns on Investment sind nicht gleich hoch global gesehen, wie man gerne hätte. Und das heißt, der Kapitalismus sucht nach neuen Grenzen, wie er das korrigieren kann und wo er doch noch was rausholen kann. Und zwei große Grenzen, bei denen er das tun kann, ist einerseits bei der Umwelt, also bei weiterer Umweltausbeutung. Da sehen wir, okay, das billig zu kriegende Öl, das ist langsam aus. Jetzt muss man teurere Methoden verwenden, mit dem Fracking zum Beispiel. Oder die seltenen Erden, die wir brauchen, auch die jetzt auf den Markt kommen für die Elektrifizierung. Die sind auf der Tiefsee, auf Tiefseeböden leichter zu finden. Und es ist auch wunderbar, da gibt es keine indigenen Bevölkerungen, die sich wehren gegen die Ausbeutung. Also da kann man auch noch leichter looten. Also da werden die Grenzen verschoben, um doch noch dieses Wachstum irgendwie aufrechtzuerhalten. Das ist die eine Grenze. Und das andere ist ganz stark in unseren sozialen Beziehungen. Also dass versucht wird, indem andere Bereiche auch noch mit in den, also mit kommodifiziert werden. Ich meine, da war Airbnb war ein klassisches Beispiel dafür, irgendwie die Flexibilisierung bei Logistikberufen, dass da immer mehr in unser Alltagsleben hineingefressen wird und Bereiche, die vorher nicht kommodifiziert waren, jetzt kommodifiziert sind. Und das Spannende ist, sobald etwas, was vorher kostenlos war, sobald man dafür bezahlt, wächst das BIP. Es gibt ein Zitat dafür, das ich denke, recht prägend ist es. Es ist aus den 40ern und es ist von einem Mann, von einem Ökonomen, der sagt, wenn ich meine Haushälterin heirate, dann sinkt das das BIP. Ne? Weil dann putzt sie ja gratis, dann bezahle ich sie nicht mehr. Kommodifizieren, dankeschön. Was bedeutet kommodifizieren? Das bedeutet, etwas in eine Ware verwandeln, etwas in etwas Handelbares, Verkaufbares verhandeln. Beispiel: momentan ist das Rheinufer keine Ware, es ist ein öffentliches Gut und wir alle dürfen am Rheinufer sein. Wenn jetzt da die Zonenplanung sagen würde, weißt du was, das ist richtig toller Real Estate, wir verzonen das jetzt und machen daraus Privatstrände, dann ist das eine Kommodifizierung. Von da an bezahlt man dafür, dass man am Rheinufer sein kann. Zum Glück bei uns nicht der Fall. Ich hoffe, ich habe niemandem Ideen gegeben. Aber es ist etwas, was man überall sehen kann. Dinge, die vorher zum Allgemeingut gehört haben oder zur sozialen Sphäre, werden kommodifiziert und zunehmend käuflich. Und das heißt, wir haben eben diese Akkumulationskrisen. Ich kann hier übrigens auch dieses Buch Solidarische Care-Ökonomie, revolutionäre Realpolitik für Care und Klima empfehlen, dass das sehr gut darlegt. Ich habe das noch dabei, könnt ihr auch reinschauen. Also das heißt, wir haben eine Verschiebung, eine stärkere Ausbeutung und dadurch aber auch eine immer stärkere Belastung von der Natur, aber auch von uns allen. Und wir sehen langsam, dass da schon auch das soziale Gefüge an einen Bruchpunkt kommt. Wir haben extrem viele Krankschreibungen wegen mentaler Gesundheit, wegen Stressbelastung. Wir haben also sehr viele Fälle von häuslicher Gewalt gehen auf Stressbelastung zu. Es gibt ich weiß die Zahlen nicht mehr, aber ich glaube, es kann sein, dass es für Albanien war, aber dass jede fünfte Person sich nicht aus einer Beziehung löst, weil sie sich nicht leisten kann, alleine zu wohnen. Ne? Und auch in der Schweiz, für gewisse Menschen 50 Franken Unterschied in der Miete kann bedeuten, dass sie sich nicht leisten können, in der Wohnung zu bleiben. Und was das bedeutet, wenn auch bei uns 700.000 Menschen unter der Armutsgrenze leben, 1,2 Millionen an der Grenze der Armut navigieren, dann sehen wir einfach, dass hier eine extreme Zuspitzung geschieht. Wir gleichzeitig eine Politik haben, die sagt, ja, Umweltschutz machen wir schon, aber Geld geben wir dafür nicht aus. Das sollen die Leute mal alleine ausbaden. Da verstehe ich dann auch, wenn die Leute denken, Moment, ich finde es gerade richtig stressig zu überleben. Ich kann nicht noch mehr machen. Wo soll ich denn noch mehr machen? Und da zeigen auch Umfragen aus Deutschland sehr deutlich, dass irgendwie 80% der Leute sagen, ja, ein systemischer Wandel des Wirtschaftssystems ist nötig, grundlegende Transformation ist nötig, aber ich habe verdammt Angst davor. Weil in den heutigen Kräfteverhältnissen wird dieser Wandel nicht in ihren Gunsten sein. Die Grüne Partei ist nicht stark genug, dass es in ihren Gunsten ist. Die Grüne und die SP kloppen sich immer mal wieder, denkt's mich, anstatt dass sie zusammenarbeiten. Die SP ist noch nicht bereit einzusehen, dass Wirtschaftswachstum nicht möglich ist. Weil sie immer hoffen, solange die Wirtschaft wächst, dann können wir noch ein bisschen was für die Umverteilung rauskriegen. Und es hat noch keine Position bezogen hier. Die Gewerkschaften haben noch keine Position bezogen hier. Und das heißt, wir haben halt eine Situation, wo sich's immer weiter zuspitzt und dadurch die Angst vor der Transformation immer größer wird, anstatt zu sehen, dass das die große Chance ist, wo wir auch mal die Seite wenden können, ein Blatt weitergehen können. Und ich schlag vor,
das machen wir auch bald hin. Ja. Genau, wir haben jetzt ein bisschen länger über das Problem gesprochen, als wir eigentlich wollten, aber ich glaube, das war auch wichtig. Und jetzt ist auf jeden Fall höchste Zeit. Ich meine, wir haben jetzt auch, glaube ich, gesehen, dass es sehr viele Hindernisse gibt auf dem Weg in eine Postwachstumsökonomie oder auf jeden Fall eine Wirtschaft und Gesellschaft, die nicht mehr so stark an Wachstum orientiert ist. Ich finde es deswegen großartig, dass ihr beide eben auch da seid, weil ihr euch ganz konkret damit auseinandersetzt, wie kann es denn gehen? Und ich fände gut, wenn wir jetzt ein bisschen konkreter eingehen auf Postwachstumskonzepte. Wenn wir vielleicht auch mit einem Überblick nochmal anfangen. Gleichzeitig ist natürlich auch wichtig zu sagen, ich glaube, was wir jetzt besprechen, es gibt eine große Vielfalt an möglichen Wirtschaftsweisen. Du hast es ja vorher auch schon kurz angesprochen, dass das, was wir jetzt vielleicht besprechen können oder was so klassisch unter Degrowth firmiert, auch nur ein Ausschnitt ist. Genau, aber ich glaube, dass das gesagt und vielleicht auch gesagt, dass wir sicherlich auch eine gewisse eurozentrische Perspektive auf das Thema mitbringen, fände ich spannend, jetzt einen Überblick zu hören und vielleicht auch, wie der nicht nur rein eurozentrisch ist.
Genau, vielleicht auch, um an das, was du gesagt hast, Agnes, anzuschließen, ist ja die Leute sind haben dieses Thema überhaupt nicht präsent. So, dieses ganze Narrativ, wir müssen das Klima retten, funktioniert nicht, weil es tatsächlich einfach um diese Alltagsbewältigung von Menschen geht in prekären Situationen und dann dieses, ja, und kümmere dich jetzt auch noch ums Klima, nicht funktioniert. Und drum sind auch diese Wirtschaftsalternativen, sagen nicht, ach, das sind jetzt die klimafunktionierenden Pakete, sondern die stellen tatsächlich eben Mensch oder Care oder Fürsorge ins Zentrum und Wohlergehen für alle. Und da sind wir jetzt nicht auf Metakonzepten und die einzigen, die an den Themen arbeiten, sondern da gibt es schon riesige Bewegungen im internationalen Bereich. Es gab 2023 sogar in Brüssel bei der EU-Kommission schon eine Beyond Growth Conference. Da hat man es dann noch nicht Degrowth oder Postgrowth genannt, sondern mal Beyond Growth, um nicht zu polarisierend zu sein. Und da haben sich die ganzen WissenschaftlerInnen, die da zusammengekommen sind, haben sich auf vier Prinzipien geeinigt, wie eigentlich so Postwachstumspolitik so ganz konkret aussehen soll. Und diese vier Bereiche sind zum einen die Biokapazität, also dass man eben nicht nur die Natur, die CO2-Emissionen mitdenkt, sondern wirklich alle natürlichen Ressourcen, auch Extraktivismus, die seltenen Erden, alle möglichen Sachen, Verschmutzung. Die Biokapazität müssen wir erhalten und dürfen sie nicht weiter zerstören. Dann ist es Gerechtigkeit. Also diese ganzen Umverteilungsfragen, Erbschaftssteuer, Maximaleinkommen, solche Sachen. Wie kriegen wir das hin, dass wir tatsächlich nicht nur innerhalb von Ländern, sondern auch global gesehen Gerechtigkeit schaffen können? Weil aktuell sind ja viele Länder im globalen Süden sind extremst verschuldet. Bei den besonders konsumierenden Ländern und den High-Emitters, weil diese Länder die ersten sind, die von Klimaschäden betroffen sind und sich dann weiter verschulden, um wieder Infrastruktur aufzubauen. Und da gibt's dann eben so Gerechtigkeitsmaßnahmen, wie zum Beispiel auch wieder Hickel vorschlägt, dass die einfach diese Schulden ignorieren sollen und lokale Währungen aufbauen sollen, weil das werden sie gar nicht hinkriegen, weil wenn diese Inselstaaten zum Teil, die extrem gebeutelt sind von diesen ganzen Extremwetterereignissen, von den Taifuns, die kommen, die werden das wird ja auch immer mehr zunehmen, die werden das nicht hinkriegen finanziell, die können gar nicht genügend wachsen, dass sie irgendwann mal diese Schulden zurückzahlen können. Und drum eigentlich, es gab diese ganze Cancel the Debt und Debt for Climate Bewegung und da ist man mittlerweile am Punkt, dass es Menschen gibt, die eben sagen, das bringt vielleicht gar nichts mehr, einfach zu sagen, so Cancel the Debt, sondern die Länder müssen das einfach ignorieren. Also das ist dieser Gerechtigkeitsaspekt von, wie kriegen wir da das hin, dass nicht gewisse marginalisierte Menschen und Bevölkerung immer weiter verschuldet sind, immer prekärer sind, sondern wir tatsächlich eine Umverteilung von Ressourcen hinkriegen. Der dritte Aspekt ist das Wohlergehen für alle. Das geht dann Richtung Universal Basic Services, da kannst du bestimmt was dazu sagen. Dass wir Sachen haben, wo alle, also wie Bildung und Gesundheit, die für alle zugänglich sind. Und der letzte Aspekt, der ganz wichtig ist, auch zu deiner Frage zu Recht zurück, ist eben die Demokratie, über die jetzt in den letzten Monaten auch so viel diskutiert wurde. Und wenn wir uns halt angucken, weil immer gesagt wird, ja, aber wir sind doch in der Schweiz, das ist doch die direkte, beste Demokratie der Welt. Es ist, glaube ich, vielen auch hier klar, dass ein Viertel von den Menschen, die hier wohnen, gar nicht abstimmen dürfen und kein Stimm- und Wahlrecht haben. und eben die Wirtschaft überhaupt nicht demokratisch ist. Das sieht man an den Tech-Giganten, die jetzt also große Player mitspielen und unsere Wirtschaft auch maßgeblich bestimmen, inwiefern dann Individualpersonen wie Elon Musk oder Mark Zuckerberg eine extreme Monopolisierung von Macht haben, weil wir eben nicht demokratische Wirtschaften haben und diese Großunternehmen sich einfach so, das, was jetzt in den USA als Oligarchy bezeichnet wird, so, wir haben da kein demokratisches System. Ein Gesundheitssystem ist auch nicht demokratisch. Wir sind die einzigen in Europa, die eine Kopfprämie haben. Das heißt, alle in der Schweiz bezahlen gleich viel für ihre Krankenkassen. Egal wie reich oder arm sie sind, alle zahlen gleich viel. Und das hat kein anderes Land. Das muss man sich mal vorstellen. Dass in jedem anderen Land bezahlen reiche Leute mehr fürs Gesundheitssystem und in der Schweiz zahlen alle gleich viel an Prämien. Und das können wir jetzt ja per se einfach nicht mal so schnell ändern, weil die Gesundheitssysteme gar nicht so demokratisch sind. Und dieses Gesundheitspolitik-Ping-Pong sieht man mega gut. Wer hat Mehrheiten? Und auch dann, wer hat eine Kommunikationsmehrheit? Wer hat mehr Geld, um Werbung zu machen, um Plakate zu machen? Und da wissen wir, dass die Rechte in der Schweiz ja viel mehr Geld haben, viel mehr von Lobbyismus unterstützt ist, um solche Propagandakampagnen auch zu starten. Und dann ist die Frage, ja, wie geht man dann davor? Und an der letzten Degrowth-Konferenz der Internationalen hat man dann gesagt, ja, okay, jetzt diese ganzen Metakonzepte, Wohlergehen für alle und so. Und es gibt eben schon Länder, die haben sich als Wellbeing-Economy verschrieben. Da gibt es eine Wellbeing-Economy-Government-Alliance, die Wales und Neuseeland und Island beinhaltet. Und dann denkt man so, ja, wie kriegen wir das jetzt ganz konkret hin? Und da gibt es dann Vorschläge, wie zum Beispiel, wir brauchen wieder so Organizing als Begriff. Wirklich dieses, wir gehen von Haustüre zu Haustüre und reden mit den Menschen und sagen ihnen, es geht nicht um irgendein Klima, was wir retten müssen, sondern es geht um unser Leben, es geht um unser Wohlergehen, was im Zentrum steht. Und dafür müssen wir uns jetzt zusammentun und organisieren. Und der Vorschlag da war, dass wir in Europa mehr ökosozialistische Parteien bräuchten, also nicht immer so nur eine SP und eine Grüne. Und die Grüne, die halt für einige so dieses sehr akademische Narrativ fährt von, wir müssen jetzt die Umwelt schützen. Und die SP, die versucht, mehr auch die Bürze anzugehen, sondern dass man sagt, man macht gemeinsame Sachen und es ist nicht entweder oder, sondern soziale Gerechtigkeit und Klimagerechtigkeit geht nur zusammen. Und darum das auch als Zeichen zu machen, dass wir solche Parteien brauchen und sich die Leute für diese Parteien organisieren müssen. Ich habe das mal der Präsidentin der Grünen vorgeschlagen, der Lisa Mazzone, aber die fand das nicht so cool. Und das Problem ist tatsächlich auch, dass die SP halt, wie Agnes gesagt hat, auch noch nicht, das ist dieses eben, was Marx auch gesagt hat, dieses Produktivistische, die sind da gar noch nicht an dem Punkt von, die planetaren Grenzen bedeutet eben auch, wir brauchen jetzt diese Donut-Ökonomie von, wir haben einen äußeren Kreis, die planetaren Grenzen, aber auch den inneren Kreis der Donut-Ökonomie. Das ist so das soziale Minimum, eben Zugang zu Bildung, zu Gesundheit, zu Dach über dem Kopf. Und unsere Wirtschaft muss eigentlich innerhalb dieser beiden Donutkreise, wenn ihr euch das vorstellt, sein. Und da gibt es Städte, die probieren das schon aus. Amsterdam, Barcelona, da gibt es schon über 50 Städte, die verschreiben sich dazu. Natürlich sind die nicht perfekt, aber da gibt es schon ganz viele gute Ideen.
Ich möchte ganz gerne auch noch mal kurz auf diesen Donut eingehen, weil es ist ein wirklich sehr, sehr hilfreiches Konzept, gerade auch, weil in unseren Köpfen Bilder funktionieren extrem stark, ne? Und diese Wachstumskurve ist eines der Bilder, das für uns extrem dominant ist. Ich denke, der Donut ist eben auch so ein Bild, das einfach sehr, sehr gut funktioniert, um zu verstehen, worum geht's denn eigentlich? Also, wir haben einerseits unseren Planeten, ne? Der hat Grenzen, das sind 9, die definiert sind, und da sind wir darüber. Wenn wir darüber sind, bei Klima, Biodiversität, Meeresversäuerung, es gibt noch Landesnutzung, Überdüngung. Das bedeutet, dass wir sind außerhalb dem Rahmen, wo das Wohlergehen der menschlichen Zivilisation gesichert ist. Das heißt, in den letzten 12.000 Jahren, wo die menschliche Zivilisation entstanden ist, hatten wir einen Zustand, den verlassen wir gerade. Wir wissen nicht, ob menschliche Zivilisation gut geht außerhalb dieses Bereiches, wenn wir lange draußen sind. Wenn eine Grenze überschritten ist, dann ist es schon nicht gesichert. Wenn mehrere Grenzen überschritten sind, dann beeinflussen die sich gegenseitig negativ. Momentan sind 6 von 9 überschritten. Und wir bewegen uns weiter weg von einer sicheren Zukunft, anstatt die Richtung, die wir haben müssen, in die planetaren Grenzen hinein, also in diesen Kreis hinein. Zugleich haben wir das Schreckensszenario, und da sehen wir, wo wir immer wieder gegeneinander ausgespielt werden, Umwelt gegen Soziales, dass wir zu wenig verbrauchen und am Ende zurück in der Steinzeit landen. Das heißt, wir haben den äußeren Kreis der planetaren Grenzen, wir haben aber innen drin einen Kreis der sozialen Bedürfnisse. Und das ist all das, das ist der Umweltverbrauch, um den wir nicht rumkommen, weil wir leben auch von unserer Mit- und Umwelt. Wir konsumieren, wir emittieren, da werden wir nicht weg von kommen. Und diesen Verbrauch, den muss man einrechnen, damit wir unsere Bedürfnisse decken können. Und das ist auch gut so. Das ist eben die Frage, kommt die Emission, kommt es irgendwie von Reisfeldern oder von einem Privatjet? Das eine ist eine legitime Emission und das andere nicht. Und das heißt, das lässt uns mit diesem Donut und in diesem Rahmen ist gerechtes, nachhaltiges, lebenssicherndes Wirtschaften möglich. Das heißt, wir wollen sowohl in den Donut rein von dieser Seite, den Ressourcenverbrauch reduzieren. Wir wollen aber auch den Ressourcenverbrauch so haben, dass er für alle dieses Wohlergehen sichert. Und da sind wir eben auf beiden Seiten extrem weit weg vom Ziel. Wir haben unfassbare Ungleichheiten und wir haben immer noch, trotz des riesigen Ressourcenverbrauchs, Menschen, die in Armut leben, die Hunger leiden, die nicht eingeschlossen sind in demokratischen System, die nicht mitbestimmen können, die frühzeitig sterben, ohne dass das begründet ist mit dem Ressourcenverbrauch. Und deswegen ist ja auch das Spannende, deswegen ist es eine fundamentale Verteilungsfrage. Wenn jemand zu viel verbraucht, dann ist für jemand anderen zu wenig da. Dann leben wir hier und jetzt und heute auf Kosten von anderen Menschen. Wenn Leute jetzt in Privatjets steigen, dann verbrauchen sie die Ressourcen einer anderen Person weg. Bringt uns aber auch zu den Lösungen. Wir können die Ressourcen reduzieren und gleichzeitig das Fundament stärken. Wie machen wir das? Indem wir gemeinschaftliche Daseinsfürsorge fördern. Ganz einfaches Beispiel. Ein öffentliches Freibad gibt extrem viel mehr Menschen Zugang zu Abkühlung, zu Leisure Time, zu Erholung, zu Entspannung, als wenn wir allen ein Grundeinkommen zahlen mit dem Versprechen, irgendwann können sie sich einen Privatpool leisten. Und deswegen ist es auch ein Unterschied, von einem universellen Grundeinkommen wegzukommen, das die Lösungen auf dem Markt sucht, hin zu einer Universal Basic Services, universellen Grundbedürfnisdeckung, wo wir das meiste versuchen, gemeinschaftlich zu decken, gratis Nahverkehr, gratis Healthcare, zugänglicher Wohnraum für alle und das alles möglichst vom Markt losgelöst, weil wir dann viel effizienter die Bedürfnisse decken können und gleichzeitig extrem viel weniger Ressourcen verbrauchen. Weiteres mega klassisches Beispiel ist, wir haben Bibliotheken. Dank Bibliotheken brauchen wir sehr viel weniger Bücher zu drucken. Aber fast alle von uns haben einen semiguten Bohrer zu Hause. Anstatt dass wir eine Bibliothek haben, wo wir den Bohrer holen, den wir zweimal im Jahr vielleicht brauchen.
Die durchschnittliche Zeit von so einem Bohrer ist 7 Minuten. Also so alle, die so eine Bohrmaschine zu Hause haben, wenn man halt irgendwie 2-3 Mal umzieht und dann halt wieder neue Löcher bohren muss. Die durchschnittliche Nutzungsdauer von Bohrmaschinen ist 7 Minuten. Das muss man sich mal geben.
Und das ist da, also dass man da mit sehr wenig öffentlichen Finanzen einen extremen Zugewinn an Wohlstand erreichen kann, zeigt eben auch, dass also ein viel besseres Leben ist möglich. Wir können noch so viel Wohlergehen dazugewinnen, was wir momentan nicht haben, aber die werfen uns vor, wir würden Verzicht wollen, ne? Und da sehe ich eben auch das große Potenzial drin. Wenn wir diese Umkehrung machen, wenn wir unser Wohlergehen ins Zentrum rücken und schauen, okay, wie kann denn jetzt unsere Staatsfinanzen, die Politik und die Wirtschaft, wie können wir die so einrichten, dass sie einfach möglichst unser Wohlergehen langfristig sichern? Was da alles herauskommen kann, ist einfach gigantisch. Bringt aber auch spannende Fragen. Ist denn dann zum Beispiel Landwirtschaft grundlegende Arbeit, die regenerativ sein muss, die dem Planeten gut tun muss und die uns ernähren soll, ist es dann reproduktive Arbeit? Ist die Landwirtschaft ein reproduktiver Sektor? Ist die Bauwirtschaft ein reproduktiver Sektor, wenn das die Häuser baut, die wir brauchen, aber sie vor allem saniert und eben nicht wirtschaftlich und profitorientiert bearbeitet wird? Ja, und das finde ich die spannenden Fragen.
Das war das Gespräch mit Agnes Jetzler, Expertin für Change Policies bei Greenpeace, und Bea Albermann, Ärztin und Aktivistin für Planetary Health und Ostwachstum. Moderiert von unserer Kollegin Lena Schubert, aufgenommen am 8. April im Feministischen Salon Basel, organisiert von Franka Schad.
Und das war's von unserer Seite.
Wir freuen uns wie immer über eure kleinen und großen Beiträge an unsere Arbeit. Mit einem Klick auf unserer Webseite auf den Button Unterstützen.
Wir bedanken uns.
Vielen Dank. Treibhaus, der Klimapodcast. Eine Produktion von Podcast Lab mit Olivier Christe, mit Samuel Schläfli, Esther Petsche, Lena Schubert, neu auch mit Anja Kolmus, mit der Musik von Lukas Fretz und mit Anna-Ida Fierz und Christoph Keller.
Treibhaus ist zu finden auf unserer Webseite www.treibhauspodcast.ch. Treibhaus ist zu finden überall, wo es gute Podcasts gibt, auch auf Frida Magazin und immer am dritten Wochenende des Monats on air auf Radio X. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn ihr Anregungen habt, Kritik und Ideen, dann schreibt uns per Mail an mail@treibhauspodcast.ch und gerne auch auf Instagram, auf LinkedIn und wo auch immer ihr uns antrefft.